Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Der Bann ist gebrochen. Rodler Felix Loch bescherte dem deutschen Olympiateam in Sotschi die erste Medaille und gleich eine goldene. Mehr dazu später in der Sendung. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Schweiz will sich stärker gegen Zuwanderung abschotten. In einer Volksabstimmung unterstützte heute eine Mehrheit von 50,3% eine Initiative der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei. Die Regierung muss das Vorhaben nun innerhalb von 3 Jahren umsetzen. Treffen wird die Regelung vor allem EU-Bürger, die bisher ohne spezielle Genehmigung in die Schweiz ziehen können, wenn sie eine Arbeitsstelle haben.
Jubel über den hauchdünnen Sieg. Für die rechtspopulistische SVP ist es ein Triumph, den vor kurzem noch kaum jemand für möglich gehalten hätte.
Die Schweiz hat hier ein deutliches Unbehagen, was die Migration, die offenen Grenzen, die Personenfreizügigkeit anbelangt, auch offenbart. Das ist ein Zeichen in die Europäische Union.
Um etwa 80.000 Zuwanderer wächst die Schweiz pro Jahr. Der Ausländeranteil insgesamt 23%, darunter viele Deutsche. Das ist zu viel, meint die SVP. Verstopfte Straßen, horrende Mieten, Lohndruck. Daran seien die Ausländer schuld. Die Masseneinwanderung müsse gestoppt werden. Statt freien Zuzugs von EU-Bürgern strenge Höchstgrenzen für alle Ausländer und Vorrang für Schweizer bei der Jobsuche. Die Gegner warnten vor Abschottung, Fachkräftemangel, Massenentlassungen. Der Zugang der exportorientierten Wirtschaft zur EU stehe auf dem Spiel. Die Abstimmung geriet zur Zitterpartie. Die Befürworter holten zuletzt noch kräftig auf. Am Abend dann Fassungslosigkeit beim Nein-Bündnis aus Arbeitgebern, Gewerkschaften, bürgerlichen und linken Parteien. Ihr gemeinsamer Kampf gegen die Initiative vergeblich.
Es ist eine Niederlage. Wir haben uns engagiert. Wir wollten diese Abstimmung unbedingt gewinnen. Wir haben sie jetzt knapp verloren. Aber den Entscheid gilt es zu respektieren. Und insbesondere geht es jetzt darum, mit gleichem Engagement jetzt wirklich an die Umsetzung zu gehen.
Die Schweiz schottet sich ab. Und das, obwohl sich ein Großaufgebot aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften mit einer millionenschweren Kampagne dagegen gestemmt hat. Am Ende gaben ein paar tausend Stimmen den Ausschlag. Und das in einer so zentralen Frage.
In der Europäischen Union wird das Schweizer Votum bedauert. So sorgt sich die EU-Kommission um die mit Bern vereinbarten Abkommen. Eine Abschottung würde das Prinzip des freien Personenverkehrs verletzen. Nach Überzeugung des Schweizer Bundespräsidenten Burkhalter soll der Kurs gegenüber der EU nicht grundsätzlich verändert werden. Allerdings würde eine Höchstgrenze für Zuwanderer das Verhältnis stark prägen.
Enttäuscht sei er, sagt der Präsident des Europäischen Parlaments Martin Schulz, und das sieht man ihm auch an. Auf seiner Reise durch den Nahen Osten muss er auf die Entscheidung der Schweizer reagieren. Diplomatisch spricht er von Schwierigkeiten auf beiden Seiten. Jetzt seien die Eidgenossen am Zug.
Ich rate zunächst einmal dazu, dass wir abwarten. Wir haben die Freizügigkeit für die EU-Bürger garantiert, auch in Verträgen mit der Schweiz. Wenn die Schweiz das jetzt außer Kraft setzen will, dann muss sie uns das sagen.
Deutlicher werden dagegen seine Parteifreunde in Deutschland. Ralf Stegner, Mitglied der SPD-Spitze, twittert kurz und deutlich, die spinnen die Schweizer. Die Vertretung des Alpenlandes liegt dunkel und verlassen im Brüsseler Europaviertel. Eng sind die Handelsbeziehungen mit den europäischen Nachbarn. Wird das Votum umgesetzt, sind die Konsequenzen ernst.
Die Schweiz kann nicht an dem Binnenmarkt teilnehmen, ohne auch die Bedingungen des Binnenmarktes zu erfüllen. Man kann es nicht erlauben, dass ein Land sich nur die schönen Dinge herauspickt und andere Bereiche dann nicht zulässt. Und deswegen kann dies zu einer Krise zwischen der EU und der Schweiz führen.
Am Abend äußert dann die Kommission ihr Bedauern, das Ergebnis der Volksabstimmung verletze das Recht aller EU-Bürger, sich frei über Grenzen zu bewegen. In Brüssel wie auch in anderen europäischen Hauptstädten wird das Ergebnis mit Sorge gesehen. So kurz vor der Europawahl komme ein, wenn auch knappes, antieuropäisches Votum zur Unzeit, heißt es hier. EU-Parlamentarier fürchten, es könne den populistischen, antieuropäischen Parteien in die Hände spielen.
Der Afghanistan-Besuch von Außenminister Steinmeier hat im Zeichen des auslaufenden internationalen Militäreinsatzes gestanden. Steinmeier sprach mit Präsident Karzai über weitere Unterstützung. Deutschland will Ausbilder für die Armee schicken. Als Grundlage für internationale Anschlussmissionen gilt ein mit den USA ausgehandeltes Rechts- und Sicherheitsabkommen, das Karzai bisher nicht unterzeichnet hat. Der Vertrag würde ausländische Soldaten in Afghanistan vor Strafverfolgung bewahren.
Für Außenminister Steinmeier ist es die Rückkehr an einen zentralen Ort seiner Außenpolitik. Gerade im Schlüsseljahr 2014, in dem die Kampftruppen abziehen.
Wir sind nicht da, wo wir uns vor 12 Jahren gesehen haben. Wir haben nicht alles das erreicht, was wir uns vorgestellt haben. Aber wir sollten nicht geringschätzen, was erreicht worden ist.
So freundlich das Gespräch mit dem afghanischen Präsidenten Karzai wirkt, es sind vermutlich zähe Verhandlungen über die Zeit nach dem Truppenabzug. Deutschland ist zwar bereit, ab 2015 bei der Ausbildung von Sicherheitskräften zu helfen, allerdings nur, wenn Karzai ein Sicherheitsabkommen mit den USA unterzeichnet. Steinmeier drückt aufs Tempo.
Das ist gerade unter den hier herrschenden Sicherheitsbedingungen kein Engagement, das man in 14 Tagen vorbereiten kann. Dazu brauchen wir unsere Zeit. Das ist technisch erforderlich. Aber ich sage offen hinzu, wir brauchen diese Zeit auch, um die Öffentlichkeit und das Parlament vorzubereiten und zu überzeugen.
Über die Ausgestaltung dieses Abkommens herrscht Uneinigkeit. Ohne Zweifel würde der Präsident das Abkommen gern unterzeichnen, so der afghanische Außenminister. Und der Präsident sei interessiert, das noch vor den Wahlen im April zu tun. Doch noch laufen die Verhandlungen. Außenminister Steinmeier weiß wohl zu gut, dass es hier keine schnellen Erfolge gibt. Dass der afghanische Präsident Karzai das Abkommen noch vor den Wahlen unterzeichnet, gilt als unwahrscheinlich. Viele denken schon an die Zeit nach Karzai, der bei den Wahlen nicht mehr antreten kann. Für Steinmeier verstreicht wertvolle Zeit, die er gebraucht hätte, um den Folgeeinsatz vorzubereiten.
Ein ausführliches Interview mit Bundesaußenminister Steinmeier zum Afghanistan-Einsatz finden Sie bei uns auf tagesschau.de. Die Bundeswehr stellt sich auf einen weiteren Einsatz in Afrika ein. Das Verteidigungsministerium bestätigte in Grundzügen einen Spiegelbericht, wonach an Plänen für eine Mission in Somalia gearbeitet werde. Demnach könnten deutsche Soldaten noch dieses Jahr als Ausbilder nach Mogadischu geschickt werden. Die Zahl stehe aber noch nicht fest. Zunächst müsse ein politisches Mandat erarbeitet werden, so ein Ministeriumssprecher. Internationalen Helfern ist es heute gelungen, weitere Zivilisten aus der belagerten syrischen Stadt Homs herauszuholen. Laut Gouverneur wurden mehr als 600 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Versorgung der Zurückgebliebenen bleibt schwierig. Fahrzeuge der UN und des Roten Halbmondes hatten gestern erstmals Lebensmittel und Medikamente nach Homs gebracht. Ihr Konvoi war beschossen worden. Heute traf ein weiterer Hilfstransport ein, der ebenfalls angegriffen wurde.
In Kiew halten die Proteste gegen die ukrainische Regierung an. Am Nachmittag versammelten sich erneut Zehntausende zu einer Kundgebung auf dem Maidan. Die prowestliche Opposition fordert den Rücktritt von Präsident Janukowitsch und Neuwahlen. Die Proteste waren Ende November losgegangen. Auslöser war die Entscheidung der Regierung, ein Assoziierungsabkommen mit der EU zu kippen. Seitdem ist das Zentrum der Stadt belagert.
Im Kampf gegen Steuerhinterziehung werden die Rufe nach schärferen Gesetzen lauter. Aus Union und SPD kommen Vorschläge, strafbefreiende Selbstanzeigen zu erschweren. So will Nordrhein-Westfalens Finanzminister Walter Borjans die Verjährung neu regeln. Betrüger sollten hinterzogene Steuern künftig für den gesamten Zeitraum erklären und nachzahlen, sagte er der Bild am Sonntag. Bisher tritt nach 10 Jahren Verjährung ein.
Bis auf die Titelseite der Schweizer Sonntagszeitung hat es Alice Schwarzer heute geschafft. 3,5 Millionen Euro soll sie bei einer Zürcher Bank vor dem deutschen Fiskus versteckt haben. Der Fall Schwarzer befeuert in Berlin die Debatte über die Strafbefreiung per Selbstanzeige. Der Bundesfinanzminister denkt unter anderem über längere Verjährung nach.
Ich glaube, es ist zunächst einmal richtig, dass wir die Frist verlängern, so wie wir es im Koalitionsvertrag verabredet haben. Und ich glaube, wir sollten den Strafsatz, den wir ab einer Grenze, die bei 50.000 meines Erachtens richtig liegt, den sollten wir weiter erhöhen. Das sind die beiden entscheidenden Punkte.
Nur das Strafrecht zu verschärfen, reicht nach Ansicht der Grünen nicht aus. Der Staat müsse seinen Anspruch auf Steuerzahlungen auch durchsetzen.
Uns gehen in Deutschland jährlich Milliarden verloren, weil die Steuerverwaltung nicht so aufgestellt ist, wie sie aufgestellt sein könnte, weil die Ausstattung nicht gut genug ist und weil es ein Nebeneinander und teilweise Gegeneinander von Landessteuerverwaltungen gibt.
Die Linkspartei geht noch einen Schritt weiter und will die Banken in Haftung nehmen.
Wir müssen die Banken zu einer Kooperation zwingen. Die Banken müssen uns helfen, Steuerflucht aufzuklären. Und eine Bank, die dabei erwischt wird, dreimal hintereinander Steuerflucht zu unterstützen, finde, dem muss man überlegen, ob man denen nicht die Banklizenz entzieht.
2013, nach dem Scheitern des Deutsch-Schweizer Steuerabkommens, haben sich 26.000 Bundesbürger selbst angezeigt und dem Staat so Milliardeneinnahmen beschert. Prominente Fälle wie Hoeneß oder Schwarzer lassen die Zahl der Selbstanzeigen nach oben schnellen. Die Finanzminister von Bund und Ländern wollen auf diese Einnahmequelle nicht verzichten. Sie sind sich indes einig, dass die Bestimmungen deutlich verschärft werden müssen. Die Uhr tickt für alle, die noch Geld in Steuerparadiesen versteckt haben.
Steuerhinterziehung ist heute auch Thema bei Günter Jauch. Er fragt um 21.45 Uhr, Schwarzer und Co. am Steuerpranger, endet beim Geld die Moral? Bischof Thebatz von Elst wird wegen der Kostenexplosion beim Bau seines Limburger Amtssitzes offenbar weiter schwer belastet. Die Summe liege deutlich über den geschätzten 31 Millionen Euro, berichtet der Spiegel unter Berufung auf kircheninterne Untersuchungen. Zudem seien genug Beweise für staatsanwaltschaftliche Ermittlungen entdeckt worden. Laut Bischofskonferenz soll der Untersuchungsbericht bis Ende des Monats vorliegen. In der Fußball-Bundesliga hat heute Schalke mit einem 2:0 gegen Hannover seine Heimsiegesserie fortgesetzt. Der VfB Stuttgart dagegen verlor zu Hause gegen Augsburg mit 1:4.
35 Minuten wenig los in der Stuttgarter Arena, dann machen hellwache Augsburger gegen naive VfB-Akteure das 1:0, Torschütze Milik. Die Rot-Weißen total verunsichert. In der 43. Minute das 2:0 für den FCA, Tore schießen leicht gemacht, Hahn. Thomas Schneider zur Halbzeit als Psychologe gefragt. Die Kabinenansprache hat der Kapitän Ibisevic falsch verstanden. Klare Tätigkeit des Bosniers gegen Kalsen Bracker. Rot für Ibisevic, der VfB knapp 40 Minuten in Unterzahl. Das Abwehrverhalten der Stuttgarter weiter katastrophal. Die 56. Minute 3:0 Augsburg, wieder Hahn. Dem VfB Stuttgart gelingt noch der Ehrentreffer Konstantin Rausch. Aber hinten Stuttgart ohne Gegenwehr. Das 4:1 für Augsburg, Tobias Werner in der 64. Minute. Stuttgart mittendrin im Abstiegskampf. Augsburg bleibt zum 8. Mal in Folge ungeschlagen. Und beim VfB besteht erhöhter Redebedarf.
Die Tabelle. An der Spitze Bayern München mit weitem Vorsprung vor Leverkusen. Dahinter Dortmund, Schalke, Mönchengladbach und Wolfsburg. Die zweite Tabellenhälfte wird von Hannover angeführt. In der Abstiegszone Nürnberg, Hamburg und Schlusslicht Braunschweig. Das deutsche Olympiateam in Sotschi jubelt über den ersten großen Erfolg. Rodler Felix Loch raste zum Sieg.
Auf die deutschen Rodler ist Verlass, wie immer bei Olympia. Heute wieder einmal auf Felix Loch. Damit ist der 24-Jährige seiner großen Favoritenrolle gerecht geworden. Der Russe Demchenko und der Italiener Zögerler müssen sich mit Silber und Bronze begnügen. Der Berchtesgadener kann seine souveräne Führung auch im vierten und letzten Lauf ins Ziel bringen und gewinnt damit wie schon vor 4 Jahren in Vancouver. Für Felix Loch ist dieser Olympiasieg die Krönung einer perfekten Saison. Physis, Fahrgefühl und Nervenstärke sind für ihn der Schlüssel zum Erfolg. Und Freundin Lisa ist eine der ersten Gratulanten. Medaille-Fehlanzeige dagegen bei den deutschen Biathletinnen. Efi Sachenbacher-Stehle läuft im Sprint zwar ein gutes Rennen, doch ein Fehler im Stehenschießen kostet sie eine Medaille. Sie wird 11. und ist damit heute beste Deutsche. Nicht ohne Hoffnung auf das Verfolgungsrennen, aber mit 34 Sekunden Rückstand auf Anastasia Kuzmina. Die Slowakin überzeugt, fehlerlos am Schießstand und über 7,5 Kilometer in der Loipe. Sie gewinnt vor der Russin Vilukina und der Ukrainerin Semarenko. Ausgepumpt und enttäuscht ist Claudia Pechstein. Die deutsche Eisschnellläuferin wird 4. über 3000 Meter. Seit ihrer umstrittenen Dopingsperre kämpft sie um Ruf und Renommee vor Gericht und auf dem Eis. Heute verpasst die 41-Jährige ihre 10. Olympiamedaille nur knapp. Irene Wüst dagegen springt vor Freude in die Luft. Die Favoritin aus den Niederlanden gewinnt über 3000 Meter souverän die Goldmedaille.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 10. Februar.
Atlantische Tiefdruckgebiete sorgen auch in der neuen Woche für wechselhaftes und teilweise windiges Wetter. Die Temperaturen sinken noch ein wenig, aber für einen Wintereinbruch reicht es immer noch nicht. Zu Beginn der Nacht sind noch ein paar Schauer unterwegs, dann klart es regional auf, aber später wird es von Südwesten wieder wolkiger und mancherorts fällt Regen, im Bergland Schnee. Die Regenwolken breiten sich morgen weiter aus. Im höheren Bergland ist Schnee dabei. Im Nordosten und Osten ist es teils sonnig, teils wolkig. Der Wind bläst morgen mäßig bis frisch mit steifen Böen. An den Alpen sowie im Hochschwarzwald gibt's schwere Sturmböen. Heute Nacht verbreitet frostig, leichte Plusgrade gibt's nur im Westen und Norden. Morgen Temperaturen zwischen 4 Grad an der oberen Donau und 10 Grad in Sachsen. In den nächsten Tagen erwartet uns wechselhaftes Wetter mit Regen, Schneeregen und Graupelschauern. Hier und da kommt die Sonne hervor. Der Wind bleibt lebhaft und wird im Norden am Donnerstag wieder stürmisch.
Thomas Roth meldet sich um 22.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Paukenschlag, die Schweizer Volksabstimmung und ihre Folgen, sowie ausführliche Berichte zu den Sonntagsspielen der Bundesliga. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.